Shalom. Also ich grüße alle ganz, ganz lieb und herzlich mit einem lieben, warmen Gruß aus Jerusalem. Bin zwar schon wieder ein paar Tage hier, aber als ich vor zwei Tagen hier angeflogen kam, war es vorgestern in Jerusalem in Israel noch 32 Grad. So, jetzt dürft ihr so ein bisschen neidisch sein. Okay, ihr hattet auch schönes Wetter heute und es soll noch morgen schön werden. Ich gönne euch das auch. Aber wir wünschen uns manchmal euer Wetter hier. Und ein bisschen mehr Regen. So, ich muss so zwischen die Fahnen kurz durchgucken. Wenn es mich stört, dann werde ich sie abknacken. Aber macht man doch nicht mit den schönen Israel-Fahnen. Auf alle Fälle, für die, die sich wundern, weshalb ich als Israeli überhaupt Deutsch spreche, das kommt daher, weil, wie hier schon gesagt wurde, ich bin in Düsseldorf geboren. Und da war ich 11 Jahre, da haben meine Eltern mich mit nach Israel geschleppt. Damals sind wir nach Israel eingewandert, das war schon vor 34 Jahren, also jetzt wisst ihr alle, wie alt ich bin, aber aufgewachsen bin ich in Düsseldorf und da habe ich auch ein bisschen mein Deutsch gelernt und das habe ich noch gut in Erinnerung, wie wir damals nach Israel eingewandert sind. Wir haben uns natürlich gefreut, wir kannten Israel als Kinder immer nur Urlaub, wir sind immer nur zum Urlaub rübergefahren und mein Vater, wenn er geschäftlich da was zu tun hatte, hat er uns immer irgendwo am Strand abgesetzt und nach einem Monat wieder abgeholt und dann für uns war das immer nur Strand und Urlaub und natürlich, als sie uns dann sagten, jetzt gehen wir nach Israel, das ganze Leben, wir ziehen um, super, für mich dachte ich, jetzt gibt's nur noch Urlaub. Und na, da waren wir nun mal in Israel und ist doch nicht nur alles Urlaub, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir dann nach Israel ankamen und ich war 11 Jahre, wir saßen im Auto, wir hatten keinen Pfennig in der Tasche, also meine Eltern hatten keinen Pfennig in der Tasche, aber einen dicken neuen Mercedes. Und wenn du damals mit Mercedes in Israel warst, dann warst du Millionär. Das war damals so für die Israelis. Wer Mercedes hat, ist Millionär. Und dann kamen wir aus dem Schiff raus. Wir sind über Italien und dann nach Israel rein. Und dann habe ich noch gute Erinnerung, wie das Auto dann schön der neue Mercedes rausfuhr und wir saßen alle drinne und dann fuhr mein Vater Richtung Haifa. Wir sind in Haifa, in dem Hafen von Haifa angekommen. Und dann weiß ich nur noch, dass sie sich beraten haben: Ja, was machen wir jetzt? Sie hatten keine Adresse, keine Wohnadresse, kein Geld für ein Hotel, noch nicht mal für eine Jugendherberge, nichts. 5 Kinder im Auto, den Auftrag von Gott, ihr müsst nach Israel. Habt ihr doch noch was gefunden? Ah. Das ist zu sehr im Gesicht. Da habe ich noch was vor meinem Gesicht stehen. So. Alles klar. So. Gut so? Alles klar. Also, wo war ich? Ah ja, da kam man nach Israel. Ja, dann wussten wir nicht, was machen wir. Und wir waren Kinder und meine Eltern machen das schon irgendwie und dann schaffen das schon irgendwie. Und dann auf einmal hat mein Vater dann gesagt, nach hinten, ihr seid jetzt mal ein bisschen ruhig, jetzt wollen wir beten. Und dann haben wir den Wagen gestoppt und haben wir gebetet. Und Amen, dann stieg mein Vater aus und wir wussten echt nicht, wohin. Also war ein bisschen unverantwortlich von meinem Vater, wenn ich jetzt so zurückdenke. Aber wenn Gott ruft und den Auftrag gibt, ist er gefolgt und Gott war auch treu. Er stieg nach dem Gebet sofort aus und dann kam ein junger Mann auf ihn zu. Ich weiß nicht, wer zuerst angefangen hat zu sprechen. Und dann 10 Minuten unterhielten sie sich miteinander. Dann kam mein Vater zurück zum Auto, macht die Tür auf. Also Kinder, alle aussteigen, wir ziehen hier gegenüber ein. Und die Sache war geritzt und geregelt. Das war ein Deutscher, der war eine Zeit lang in Israel, der hat für eine ältere deutsche Templer, also und es war eine Enkelin von den Templern, die sprach Deutsch, und er hat für sie das Haus gepflegt. Er kam da ab und zu mal hin und hat da die Blumen gegossen und er kam gerade raus aus dem Haus, und als mein Vater ausgestiegen ist und irgendwie kamen die ins Gespräch und dann, ja, wir suchen irgendwas. Und die hatte ein großes, super Riesenhaus mit Aussicht auf Meer, Balkon und ziemlich im Zentrum von Haifa. Und dann dachten wir, okay, 2-3 Tage, bis wir uns eingerichtet haben und dann wissen wir, wohin wir gehen. Und diese 3 Tage wurden dann ein halbes Jahr. Dann durften die, weil die Frau, die war gerade in Deutschland für ein halbes Jahr, für ein paar Monate, die kam dann zurück, dann haben wir zusammen gewohnt, wir haben uns sehr gut vertragen und so hat der Herr uns super versorgt in Israel. Und das ist, wenn wir auf ihn hören und seinem Ruf folgen, dann ist er auch treu und wird uns auch versorgen. Und das habe ich, das hat sich so eingeprägt bei mir und dass ich mich bis heute sehr oft auch manchmal so ins Wasser werfe, auch wenn ich weiß, also bei Glaubensschritte, das ist schwierig. Aber bei mir, das habe ich auch in meinem gläubigen Leben erfahren, Gott ist treu. Amen. Er ist auch treu zu seinem Volk und genauso treu auch zu uns. Und wenn wir ihm nachfolgen. Ja, jetzt muss ich ja mal anfangen. Ich wohne in Ma'ale Adumim mit meiner Familie, meine Frau und wir haben 4 Kinder, die man auf dem Bild sieht. Und Ma'ale Adumim ist eine wunderschöne jüdische Stadt. Das ist nur ein kleiner Zipfel, den man sieht von der Stadt. Das ist so die Aussicht von meinem Wohnzimmer Richtung jüdische Wüste. Also wir wohnen in dem jüdischen Gebirge. Diese Stadt befindet sich zwischen Jerusalem und Jericho oder Tote Meer, ungefähr 10 Kilometer östlich von Jerusalem. Jetzt wisst ihr ungefähr, woher ich komme. Und unsere Landschaft ist sehr, auch wir haben viel Gebirge drumherum, aber nicht so, wir haben ein bisschen andere Farben wie ihr hier. Die Berge sind bei uns ein bisschen gelber als eure grünen, schönen Berge hier. Und dort in Ma'ale Adumim, das ist zwar eine jüdische Stadt, wir haben fast 45.000 Einwohner, aber interessant, die Medien nennen das immer noch jüdische Siedlung. Ist ja nichts Böses, ist ja rein biblisch was ganz Positives. Aber laut Medien ist eine jüdische Siedlung das Hindernis für Frieden. Und deswegen wird das weiter eine jüdische Siedlung genannt. Die arabischen Dörfer neben uns, die bauen genauso tüchtig, fleißig und wachsen auch. Aber das sind dann arabische Dörfer, das sind keine arabischen Siedlungen. Aber wenn die Juden Siedlungen bauen, Häuser bauen, Dörfer, Städte bauen, das ist eine Stadt, dann bleibt es immerhin eine jüdische Siedlung. Auf alle Fälle, dort haben wir vor 8 Jahren auch eine messianische Gemeinde gegründet. Und das ist schon ein großer Segen für uns, aber auch für die Bewohner in der Stadt geworden. Und die Gemeinde, die ist gewachsen und gewachsen. Ihr wisst doch, was messianische Juden sind, ne? Ihr seid doch alle. Das sind einfach Juden, die an Jesus glauben. Ganz einfach. Wir nennen uns in Israel nur messianische Juden. Das ist nicht irgendwie eine neue Sekte oder so. Und vor 8 Jahren haben wir die Gemeinde gegründet und wir haben angefangen in einem Wohnzimmer, in einem größeren Wohnzimmer. Da haben wir dann Möbel raus und Plastikstühle aufgestellt. Und das funktionierte so 7, 8 Jahre, aber dann wurde es doch zu eng. Und dann mussten wir ausziehen, hatten aber noch nichts. Und das war letzter Frühling. Und dann sind wir in eine Höhle gezogen. Und so haben wir uns seit letzten Frühling in einer Höhle versammelt. Und das ist in der Wüste sehr, sehr wertvoll. Eine Höhle ist was Tolles. Wenn es draußen 42 Grad ist, brauchen wir keine Klimaanlage in der Höhle. Das ist super und das funktionierte auch super. Aber wir gingen in die Höhle nicht, weil wir uns versteckt haben oder unseren Glauben zu verbergen mussten. Das brauchten wir nicht. Wir haben totale Freiheit in dieser Stadt, unseren Glauben an Jesus auszuleben. Alle unsere Nachbarn wissen genau, was wir glauben und wir haben gar keine Probleme. Wir werden akzeptiert und respektiert von ihnen, wie jeder andere. Und aber das hat sich so ergeben, die Miete war nicht hoch, war gar keine Miete für die Höhle und das war ganz günstig. Und so sind wir dann da hingezogen, aber wir haben während dieser Zeit auch gebetet, Herr, schenk uns was für den Winter. Das geht natürlich, bis es anfängt zu regnen. Hat noch nicht angefangen zu regnen, bei uns nur ein paar Tröpfchen. Das zählt noch nicht ganz und deswegen haben wir gebetet und letzte Woche ich war schon mal hier in Deutschland, da musste ich aber kurz nochmal zurückfliegen, haben wir schnell noch einen Vertrag unterschrieben für einen Saal. Der Herr hat uns da was gegeben im Industriegebiet in der Stadt Ma'ale Adumim. Und dafür danken wir Ihnen und freuen uns. Das ist eine große Aufregung jetzt in der ganzen Gemeinde. Der Herr tut dort was. Denn wir haben eine Vision, dass es eine Erweckung geben wird in dieser jüdischen Stadt Ma'ale Adumim. Und dafür beten wir und dafür dürft ihr auch beten, weil es wird keine Erweckung geben, wenn das nicht mit einem Gebet anfängt oder begleitet wird. Und deswegen ist es wichtig, dass von überall, dass man dafür betet. Und das ist eine ganz besondere Vision, die wir dort haben. Überhaupt die messianischen Gemeinden in Israel in den letzten Jahren wachsen enorm schnell und viel. Überall ständig hören wir von neuen messianischen Gemeinden, die wie Pilze von jeder kleinen Ortschaft in Israel auf einmal existiert. Noch eine messianische Gemeinde und noch eine. Überall. Es wird immer mehr und mehr. Wenn ich zurückdenke, als wir nach Israel kamen, 1978, gab es eine messianische Gemeinde in Jerusalem. Und deswegen heißt sie auch bis heute noch die messianische Gemeinde. Weil es gab nur die. Heute gibt es in ganz Israel über 200 verschiedene messianische Gemeinden. Und fast in jeder Stadt und Siedlung und Ort in Israel gibt es eine messianische Gemeinde. Wir haben heute ungefähr 12.000 messianische Juden. Und das ist sehr viel. Und die werden immer mehr und immer mehr. Und es herrscht auch eine wunderbare Einheit zwischen den Gemeinden. Und wir treffen uns sehr oft zu den Feiertagen. Wir treffen uns zum Pfingstfest, da kommen messianische Gemeinden von dem ganzen Land zusammen nach Jerusalem und dann treffen wir uns draußen im Freien und auch zu Feiertagen. Jetzt feierten wir Yom Kippur, das haben wir zusammen mit drei anderen Gemeinden gefeiert und es ist einfach, das genießen wir richtig, diese Einheit zwischen denen, obwohl wir manchmal unterschiedlich den Herrn loben und preisen, die einen mit Händen, die anderen ohne Hände, die anderen mit Kopfbedeckung, die anderen ohne Kopfbedeckung. Auch innerhalb unserer Gemeinde haben wir solche und solche, aber das ist nicht meine Angelegenheit, wie der rechts und links das macht. Das ist zwischen ihm und dem Herrn. Und da lassen wir jedem die Freiheit und deswegen es herrscht eine wunderbare Einheit im Herrn. Und darauf kommt es auch an und das ist wunderbar, zu sehen, wie das alles dort funktioniert. Auch in der letzten Zeit haben sich sehr viele Jugendliche taufen lassen. Sehr viele junge Leute in der letzten Zeit lassen sich taufen. Und weil unsere Jugendarbeit ist sehr stark und unter den Gemeinden treffen sich die Jugendlichen sehr viel, haben sehr viele Aktivitäten. Ich merke das an meine Tochter, die weiß manchmal gar nicht, zu welchem Jugendkreis sie gehen soll. Da gibt es eine Gebetsnacht und da gibt es ein Lobpreisteam, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche gibt es nur Lobpreis. Übrigens, wenn ihr mal in Israel seid, dann könnt ihr einfach auch dazu stoßen und dann mitmachen. Das ist eine wunderbare Sache mit Ausblick auf die Mauer von Jerusalem. Und jeden Tag ist etwas los. Also wir müssen sie manchmal bremsen und sagen, also jetzt musst du auch mal Hausaufgaben machen. Und weil da ist so viel los. Aber die sind auch sehr aktiv innerhalb ihrer nicht gläubigen Kreisen, in den Schulen, in dem Militär und sie scheuen ihren Glauben an Jesus nicht mehr weiter zu, also sie schämen sich nicht ihres Glaubens, sie erzählen es frei weiter, weil sie sind sich sicher, was sie glauben und sie wissen und das strahlen sie auch nach außen aus und das lockt die israelische Gesellschaft an und so kommen immer mehr und mehr auch von den nichtgläubigen Jugendlichen zu diesen Veranstaltungen. Und ich wurde allein in den letzten 2 Monaten vielleicht zu 5 verschiedenen Gemeinden zu Taufen eingeladen. Und ja, das sollten sich angeblich 2, 3 Leute taufen lassen. Ich komme an auf einmal eine Reihe von 10 oder 15 Jugendliche, die sich dann im letzten Moment noch hinzugekommen sind und sich taufen lassen. Also der Herr tut etwas ganz Großes in Israel und die messianischen Juden sind am Wachsen und Wachsen. Und ich bin auch schon ganz gespannt, wie das mit unserer messianischen Gemeinde weitergehen wird, wenn wir dann einmal richtig im Saal dort eingearbeitet sind. Hat meine Frau mir Bilder per SMS geschickt, wie unsere Kinder und die ganzen Jugendlichen schön streichen, die Wände und aufräumen und renovieren. So, wir hatten jetzt also im Sommer, natürlich Juli, August hatten wir Sommerferien und dann war ich auch mit meiner Familie mal kurz weg zum Urlaub am Mittelmeer. Und als wir zurückkamen, nach einer Woche, dann erwartete uns so ein Packen Briefe zu Hause. Dann bin ich mit meiner Frau die Briefe durchgegangen. Okay, die Rechnungen erstmal beiseite gelegt. Die Reklamezeug erstmal im Mülleimer. Und dann auf einmal sage ich, ach, eine Einladung. Mit so einer schönen, niedlichen Comicfigur drauf. Eine Einladung macht man ja immer gerne auf. Und dann machen wir die Einladung auf und lesen darin, ja, Familie Schneider, ihr seid eingeladen, ihr dürft dann und dann kommen und euch eine Gasmaske für jede Familienmitglied mit abholen. Bekommt ihr auch solche Einladungen hier? Nee, noch nicht. Aber hoffentlich kommt es auch nicht dazu. Ja, und dann gingen wir als Familie, irgendwo bei irgendeiner Poststation beim Postamt mussten wir hingehen und dann nach 10 Minuten, jeder mit seiner Gasmaske tipp, 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 zurück zum Auto und haben wir sie dann zu Hause irgendwo verstaut. Und so wurden alle Israelis eingeladen, alle Bürger, auch Araber natürlich, eingeladen, Gasmasken abzuholen, aber weniger als die Hälfte haben sie bis jetzt abgeholt. Deswegen, also man macht sich manchmal hier im Ausland mehr Sorgen über die Situation mit dem Iran als bei uns in Israel. Wenn weniger als die Hälfte der Israelis sich Gasmasken abgeholt haben, also könnt ihr noch locker nach Israel reisen, ohne dass euch was passiert. Auch in 1000 Jahren werden wir nicht mit Netanyahu verhandeln, so sagte palästinensischer Minister Mahmoud Abbas, als bei den letzten Wahlen Netanyahu gewählt wurde. Israel steht jetzt wieder vor den Wahlen. Im Januar wird Israel wählen. Und Netanyahu hat gute Chancen eigentlich. Weiß nicht, wie es sich noch entwickeln wird. Die Orthodoxen sind auch immer stärker, werden auch immer stärker, was nicht gut ist für uns messianische Juden. Aber wir lassen uns mal überraschen, wie das ausgehen wird. Ist doch sehr interessant, wie sich der ganze Nahe Osten um Israel herum entwickelt. Ich glaube, das ist ein großes Problem für Israel, das ist auch für die Welt. Das betrifft alle. Und besonders Israel macht sich Sorgen um den Frieden, den wir jetzt mit Ägypten haben und den momentanen Frieden mit Jordanien und Ägypten. Denn auch in Jordanien fängt es an, langsam zu brutscheln. Aber es wird sehr schnell unterdrückt von der Regierung. Man hört nicht sehr viel davon, aber es fängt langsam auch an. Und man muss kein Nahost-Experte sein, um die radikale islamische Entwicklung in der Zukunft in Ägypten und den restlichen arabischen Ländern festzustellen, wie ein Land nach dem anderen immer extremer muslimischer wird. Die Muslimbrüderschaft hat in Ägypten, natürlich der Präsident kommt von der muslimischen Brüderschaft, hier habe ich ein Bild, Mohammed Morsi, heißt der neue Präsident. Und wir dürfen uns hier nicht täuschen lassen von seinen diplomatischen Erklärungen, dass er auch alle internationalen Abkommen einhalten wird. Wir hoffen, das wird er. Aber Israel befürchtet sehr, dass bald es keinen Frieden mehr gibt mit Ägypten. Das zeigen die 15 Explosionen von den Gasröhren, die von Sinai-Halbinsel nach Israel geliefert werden. Schon 15 Mal wurden sie explodiert und damit signalisieren die Ägypter, dass sie nicht an der Weiterführung des Friedens mit Israel interessiert sind. Und wir dürfen uns nicht täuschen lassen, Mohammed Morsi ist weiterhin ein großer Israel-Feind und Israel-Hasser. So ist er bekannt in der ganzen muslimischen Welt. 80% der Ägypter wollen keinen Frieden mehr mit Israel. Auch 80% der ägyptischen Regierung ist radikal muslimisch. 20% gehören zu den Salafiten und 60% zu der muslimischen Brüderschaft. In Tunesien, wo damals die Revolte begonnen haben, wo die jungen Leute anfingen, auf die Straße zu gehen, um für eine Demokratie zu kämpfen, wirklich mit einem guten Willen, worüber die ganze Welt sich, glaube ich, auch gefreut hat, aber auch Israel. Ich glaube, wenn sie es geschafft hätten, eine Demokratie aus diesen Nationen zu bilden, nur dann wäre es möglich, einen echten, wahren Frieden mit Israel zu machen. Solange sie keine Demokratie sind, geht das nicht. Und diesen Willen, eine demokratische Nation zu werden, brachte sie auf die Straße und sogar auch in vielen Fällen in Lebensgefahr. Und sie kämpften für eine Demokratie. Und damals in Tunesien haben sie ganz klar gesagt, wenn wir einmal eine demokratische Nation sein werden, dann werden wir mit allen Ländern diplomatische Beziehungen pflegen. Nur nicht mit Israel. Das haben die klipp und klar gesagt. Und das hat uns wiederum in Israel schockiert. Was haben wir mit Tunesien zu tun? Wann haben wir Tunesien angegriffen? Wir haben gar keine gemeinsame Grenze. Aber ihnen ist klar, sie wollen Freundschaft mit allen Ländern, nur nicht mit Israel. Und da sehen wir wiederum, das ist ein geistlicher Konflikt. Diese Feindschaft gegen Israel ist ein geistlicher Konflikt. Derselbe Grund mit dem Iran, der ist so weit weg entfernt von uns. Wir haben gar keine gemeinsame Grenze, wir haben den Iran nie angegriffen. Aber er baut eine Bombe, mit der er zuerst Israel vernichten möchte. Und daran sehen wir, dass es nicht nur an ein paar Siedlungen und ein paar Gebiete in Israel liegt, sondern das ist ein geistlicher Konflikt. Und so haben sie gesagt, sie werden nie mit Israel Beziehungen pflegen, wenn sie einmal ein demokratischer Staat sind. Und alle Demokraten, die ganze demokratische Welt hat geschwiegen. Und gerade das sollte ein rotes Lämpchen aufleuchten bei den demokratischen Ländern. Eine Demokratie, das kann man nicht einfach von heute auf morgen von einem Diktator in einen Demokrat werden. Das geht nicht nur mit einmal, wenn die Wahlen so oder so ausgehen. Das dauert was. Das dauert ein paar Generationen, bis man richtig eine demokratische Generation schaffen kann. Und deswegen, diese jungen Leute hatten zwar eine gute Absicht, aber die muslimischen Brüderschaft und die anderen extrem muslimischen Parteien haben sich die Regierung von den jungen Leuten gestohlen. Während der Revolte in Ägypten zum Beispiel oder auch in Tunesien haben die extremen muslimischen Parteien auf der Seite gesessen und nichts getan. Sie haben nur gewartet. Sie haben nicht teilgenommen an den Demonstrationen. Und jetzt, wo sie die Regierung gestürzt haben, kamen diese Parteien und Organisationen und die haben ihnen die Regierung gestohlen. Und so sehen wir, wie ein Land nach dem anderen extremer und radikaler Richtung Islam wird. Was nichts Gutes für Israel aussagt, umso extremer sie werden in ihrer Religion, umso baldiger kommt der Tag, wo sie einmal Israel angreifen werden, laut Zacharia 12, wo sich alle Nationen um Jerusalem versammeln werden gegen Jerusalem. Das muss ja einmal kommen. Aber das Schöne ist, wenn wir dieses Kapitel bis zum Ende durchlesen, das zweite Hälfte des Kapitels erklärt dann auch, dass die Juden, das wird jetzt, nachdem wir angegriffen werden von allen arabischen Nationen und von allen Nationen der Welt, das endet nicht mit einer Vernichtung Israels, sondern mit einer Erlösung Israels. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mich darüber freuen soll, wenn die kommen oder nicht freuen soll. Auf der einen Seite weiß ich, muss das vorher kommen, weil danach kommt der Herr und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchbohrt haben, steht in Zacharia 12, Vers 10. Also sie werden ihn erkennen, so wie die Brüder von Josef auf einmal Josef erkannten, der vor ihnen stand. Ach, das ist ja unser Bruder. Vorher wussten sie es nicht. So wie Jesus für die Juden heute ein total Fremder ist, ein Christ ist. So war Josef für seine Brüder ein Ägypter. Sie haben gar nicht daran gedacht, dass sie irgendwas mit ihm zu tun haben, er mit ihnen zu tun hat. Aber als er dann seine ägyptische Maske abgenommen hat und mit ihnen auf Hebräisch gesprochen hat, dann war ihnen allen klar. Dann haben sie nicht mehr rumgestritten und diskutiert, wie die Juden das sonst gerne tun. Ihnen waren allen klar, das ist ihr Bruder. Und so wird es auch mit Jesus sein, wenn er zurückkommen wird, auf dem Ölberg stehen wird, da werden sie ihn erkennen, den sie durchbohrt haben. Und das wird direkt danach geschehen, nachdem wir umzingelt werden von allen Nationen. So, jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, wie sieht das mit dem Iran? Ich wollte noch mal über Afrika sagen. Also die Länder um Israel herum werden immer muslimisch extrem radikaler. Aber nicht nur diese Länder, sondern in der ganzen Welt sehen wir das auch und auch in Afrika. Immer mehr und mehr werden die Christen in Afrika unterdrückt von Moslems. Von dort hört man nicht viel, aber dort passieren viel schlimmere Dinge als in Israel. Und ich habe da ein paar Bilder gesehen, ich habe überlegt, soll ich die mitbringen, soll ich die nicht mitbringen? Hat man lieber gesagt, lieber nicht. Das sind so schreckliche Bilder, wo verbrennte Menschen auf dem Boden liegen, die von Moslems verbrannt wurden, nur weil sie Christen sind. Und hier haben wir ein Bild in der Mitte, das ist der Pastor Omar Molinde, das ist nicht der John Molinde, der bekannt ist, ein Omar Molinde aus Uganda. Er kommt aus einer ganz strengen muslimischen Familie und kam ungefähr 2007 zum Glauben an Jesus. Und er wurde aufgewachsen als in Uganda und in dieser muslimischen Familie. Sein Vater hat 52 Kinder. Ich weiß nicht von wie vielen Frauen. Aber insgesamt, er ist einer von 52 Brüdern. Ganz strenge muslimische Familie, die ihn total heute ignorieren und ihn sogar verfolgen. Und als er zum Glauben, er wurde aufgewachsen mit einem Hass gegen Israel. Von klein an hasste er Israel von ganzem Herzen. Aber er wusste gar nicht, wo Israel ist. Er hat nie einen Israeli gesehen, getroffen. Er wusste das noch nicht mal zu finden, Israel, wo Israel auf der Landkarte ist. Aber er hasste Israel. Und dann, jetzt kam er zum Glauben an Jesus. Und dann las er in der Bibel ständig von dem Gott Israels. Und dann wieder Gott Israels. Und nochmal Gott Israels. Und das war ein bisschen merkwürdig. Das geht doch nicht irgendwie. Ich kann doch nicht das hassen. Und ich glaube an diesen Gott. Und das ist der Gott von dem Volk, das ich hasse. Und dann ist er im Jahre 2008 zum ersten Mal nach Israel geflogen. Und da war er ganz paff. Als er im Autobus sah, die hatten einen jüdischen Reiseführer und einen arabischen Busfahrer. Und die hatten Spaß miteinander und die arbeiteten zusammen und sie haben sich nicht beschossen und sie haben sich nicht gegenseitig umgebracht. Dann kam er ins Hotel und sah ein jüdisches Hotel, aber viele von den Arbeitern dort im Hotel waren Araber. Und auf einmal merkte er, was das für eine Lüge verbreitet wird, was die Moslems mit einem Hass aufwachsen gegen Israel. Die ist mit einer Begründung, die überhaupt nicht stimmt. Aber von Kind auf wirst du einfach dahin in diese Richtung erzogen, Israel zu hassen. Und so kam er dann zurück und hat seine ganze, er hat mittlerweile eine große Gemeinde gegründet in Uganda. Über 1000 Mitglieder kommen dort zu der Gemeinde. Und nachdem er erkannte, dass Gott Israel lieb hat, hat er auch Israel lieb gewonnen und seine ganze Israel zu einer israelfreundlichen Gemeinde verwandelt. Und das hat natürlich den Moslems in Uganda nicht gefallen. Und ein Abend, wo auch eine große Versammlung war, die war beendet und er ging zurück zu seinem Auto. Und dann kam ein Moslem auf ihn zu, rief ihm, er drehte sich um. Und dann wurde ein Eimer Säure auf sein Gesicht geschüttet und hat sein ganzes Gesicht verbrannt. Das kam irgendwie in die Ohren der Israelis und unserem Ministerpräsident Netanyahu hat davon erfahren und sofort ihn eingeladen, nach Israel zu kommen. Und Israel hat alle Operationen für ihn unternommen. Sofort. Und bis er fertig ist, er muss ständig noch operiert werden und ständig noch behandelt werden. Aber das wird alles von der israelischen Regierung unternommen. Und dann wurde, wir sitzen hier mit ihm und ein paar Botschaftsleute noch im israelischen Parlament, weil sie waren interessiert zu hören, wie sehr die Christen in Afrika unter den Moslems leiden. Und es war schockierend. Die Moslems, die bauen eine Moschee nach der anderen in christlichen Dörfern, wo es kaum Moslems gibt. Das wird dann sehr oft von Saudi-Arabien finanziert. Aber eine Moschee nach der anderen. Und wenn Moscheen irgendwo in einem Dorf sind, das lockt Moslems doch dorthin und immer mehr. Und sie werden sehr unterdrückt und sehr in vielen Ländern und auch verfolgt. Und richtig schlimm geht es da vor. Und das wollte ich nur alles sagen, dass der Islam, der wächst und wird immer extremer. Ich predige nicht gegen Moslems. Ich habe sehr viele Moslems auch als Freunde. Versteht mich nicht falsch. Aber der Islam als Religion ist die gefährliche. Und da müssen wir aufpassen. Und wir sehen, in der ganzen Welt wird es immer extremer und extremer. Ich denke auch hier in Deutschland, der Islam wird immer extremer. Und der Islam ist ganz klar eine Religion, die gegen unseren Gott, gegen unsere Religion, unseren Glauben ist. Wir dürfen uns hier nicht verführen lassen. Und viele versuchen das ja gleichzustellen. Allah und Gott ist der gleiche, ist ja nur der arabische Name für Gott. Der muslimische Allah ist überhaupt nicht unser Gott. Im Koran kommt nicht ein einziges Mal das Wort Liebe vor. Und unser Gott ist ein Gott der Liebe. Und auf der goldenen, in der Moschee, auf dem Tempelplatz mit der goldenen Kuppel steht am Eingang oben drauf: Allah hat keinen Sohn. Ganz klipp und klar steht das auf Arabisch drauf. Und wir wissen, unser Gott hat einen Sohn, Jesus Christus. Amen. Mehr Beweise, glaube ich, brauche ich nicht zu bringen, damit wir es hier nicht verwechseln. Dass wir uns nicht verführen lassen. Jetzt fragen natürlich wie viele auch mit, wie wird das mit dem Iran aussehen? Wann wird Israel den Iran angreifen? Wann ist es soweit? Ich habe kein genaues Datum mitgebracht, weil dann habe ich Angst, dann kommt ihr nicht, reist ihr nicht nach Israel in der Zeit. Aber Israel will den Iran überhaupt nicht angreifen. Wir haben nichts gegen den Iran. Und rein strategisch, militärisch ist es fast unmöglich, den Iran anzugreifen. Auch so sehr, wir haben eine starke Armee und eine gute Luftwaffe, aber es ist fast unmöglich, den Iran anzugreifen. Also den Iran schon. Aber wir wollen ja nicht den Iran angreifen, das Volk angreifen, wir wollen ja nur die Atomkraftwerke vernichten. Und die sind alle unterirdisch, es sind 15 verschiedenen Orten verteilt, verstreut. Und auch mit den Bomben, Spezialbomben, die nur Amerika besitzt, die solche Bunker sprengen könnten, daran zweifeln wir, ob das ausreicht, um diese dicken und vielen Bunker dort zu sprengen. Deswegen ist ganz interessant, wie das aussieht. Ich habe ja gesagt, also die israelische Bevölkerung hat erst weniger als 50% die Gasmasken abgeholt. Es gibt keine Kriegsstimmung in Israel. Und irgendwie, obwohl der größte Teil Israels säkulare Juden sind, also weltliche, die nicht so sehr an Gott glauben, irgendwie vertrauen sie doch auf Gott. Weil rein strategisch sehen wir, dass es fast unmöglich ist, diese Atomkraftwerke zu vernichten. Und ob Amerika auch mitmacht oder nicht, das wissen wir auch nicht. Letztendlich, glaube ich, werden sie nicht mitmachen. Aber ich glaube, eins, in meiner Bibel steht nicht, dass ein Iran oder irgendein anderes Land Israel vernichten wird. In meiner Bibel steht das nicht. Ich glaube nicht, dass Gott uns zurückgeführt hat in unsere Heimat, damit Mr. Ahmadinejad auf den roten Knopf drückt. Das glaube ich nicht. Sondern in meiner Bibel steht, zum Beispiel in Amos, im Propheten Amos, habe ich das? 9, Vers 15. Und dort steht, und ich werde sie in ihrem Land pflanzen, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht Gott, spricht Jahwe, dein Gott. Nachdem, und wenn wir das ganze Kapitel lesen, dann steht dann, dass nachdem wir zum zweiten Mal zurückgekehrt sind in unsere Heimat, hat Gott uns verheißen, dass er nachdem uns wieder das zweite Mal hineinpflanzt, werden wir nie wieder herausgerissen werden. Auch nicht mit einer Atombombe von Ahmadinejad. Und deswegen brauchen wir uns auch keine großen Sorgen zu machen. Okay, wir müssen uns schon verantwortlich verhalten und vorbereiten auf einen Angriff. Aber Sorgen machen brauchen wir uns nicht. Wer sich Sorgen machen muss, sollte, ist Ahmadinejad. Denn er legt sich mit dem Augapfel Gottes an. Und ihn beneide ich nicht, wer sich mit Gott anlegt. Diesen Menschen und dieses Volk beneide ich nicht. Und was wir noch Interessantes lesen in diesem Vers, das ist der letzte Vers vom Propheten Amos, wo Gott selbst sagt, und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande. Zweimal in einem Vers nennt Gott dieses Land unser Land. Also, ich weiß nicht, was man denn noch so gegen Israel schimpft. Danach, dass wir ständig das Land jemand anders weggenommen haben und die anderen rausgeschmissen haben. Und dann steht nur, dass ich ihnen gegeben habe. Gott sagt selbst, er hat uns das Land gegeben. Das haben wir uns nicht genommen. Das hat Gott uns gegeben. Jedes Mal, wenn wir angegriffen wurden, wo die arabischen Nationen meinten, komm, jetzt haben wir eine Möglichkeit, Israel zu vernichten, hat Gott uns Land geschenkt. Sie meinten es böse und Gott machte einen Segen daraus. Jedes Mal, angefangen vom Unabhängigkeitskrieg 1948, sechs arabische Nationen haben Israel angegriffen. Und damals standen einem israelischen Soldaten 316 arabische Soldaten gegenüber. Wir hatten gerade so eine amateurische Armee zusammengebastelt, noch nicht mal eine richtige organisierte Armee. Zum Teil waren das noch Holocaust-Überlebende, die ersten jüdischen Pioniere, die nach Israel kamen. Und dann wurden wir angegriffen von allen Nationen drumherum. 316 arabische Soldaten gegen einen Soldaten, israelischen Soldaten. Und Gott hat uns den Sieg geschenkt. Sie versuchten uns zu vernichten und Gott schenkte uns noch Land hinzu, so dass Israel damals nach dem Krieg sich verdreifacht hat. Und so bei jedem Krieg, auch im Sechstagekrieg, innerhalb von 6 Tagen, hat Israel noch viel Land hinzugewonnen. Und Gott hat uns das gegeben. Wir haben nicht den Krieg begonnen, um uns Land zu nehmen. Gott hat uns dieses Land zurückgeschenkt, weil es ist Gottes Land, das er uns gegeben hat. Wir haben nur die Aufgabe, es zu verwalten. Aber letztendlich ist das Gottes Land. Gott ist gerade am Arbeiten mit seinem Volk. Ja, das ist ja immer. Es gibt so viel Arbeit bei dem Volk. Aber ich glaube, die ganze Situation mit dem Iran und wie das ausgehen wird, wir wissen ja, wir sind ja alle Sicherheitsleute in Israel, wir sind ja alle ständig mit Militär beschäftigt, wir wissen genau, welche Rakete wie weit reicht und was die schafft. Und deswegen wissen wir ganz genau, wir sagen das nicht so offiziell und geben das nicht so gerne zu, aber es ist fast unmöglich, militärisch die Atomkraftwerke dort zu vernichten. Deswegen, wir sind ein bisschen in der Klemme. Und die Uhr tickt. Die Atombombe, die ist, ich weiß jetzt nicht wann, 1-2 Jahren fertig gebaut, abschussbereit. Die Sanktionen der Welt jucken, kitzeln den Ahmadinejad überhaupt nicht. Und Israel befindet sich heute in einer Situation, das können wir ein bisschen vergleichen mit, oder noch nicht, oder kurz davor, vor einer Situation wie damals die Kinder Israel, die aus Ägypten ausgezogen sind und standen vor dem Meer und hinter ihnen die Armee. Huch, was machen wir jetzt? Vorwärts können wir nicht, da ist das Meer, hinter uns sind die Ägypter. Nicht nach vorne, nicht nach hinten, da mussten sie nach oben schauen. Und als sie zu Gott schrien, und bei Gott Hilfe suchten, da hat Gott eingegriffen. Und ich glaube, Gott wartet auf diesen Moment, wo das Volk Israel wieder zu ihm schreit, um einzugreifen. Er wartet darauf. Und jedes Mal, wenn sie zu ihm schreien und bei ihm um Hilfe bitten, greift Gott mächtig ein. Er hilft ihnen nicht nur gerade mal so um die Ecke oder gerade, dass sie doch mit Ach und Krach es schaffen. Wenn sie Gott um Hilfe bitten und sich auf ihn verlassen, dann sehen wir Wunder. Dann teilt sich ein Meer in zwei. Wer hätte das von den Kindern Israel damals daran gedacht, dass die Lösung eine Teilung des Meeres wäre. Mein Deutsch ist nicht so alles so besser, so super. Und ich glaube, Gott will das Volk Israel auch dahin führen. Die Uhr tickt mit der Bombe. Auf der anderen Seite schaffen wir es nicht. Amerika wird wahrscheinlich nicht mitmachen. Da bilden wir uns oder viele Israelis sich was ein, dass wir uns noch auf Amerika. Gott will nicht, dass wir uns auf unser schlaue Köpfchen verlassen, nicht auf unsere starke Armee, auch nicht auf Amerika. Gott will, dass wir wieder zu ihm schauen und nach oben schauen und bei ihm die Hilfe suchen. Und dann wird Gott eingreifen, mächtig wie damals auch. Und dann werden wir eine Lösung finden oder sehen, die Gott ein Wunder, an die keiner gedacht hat. Und auf diesen Wunder bin ich schon ganz neugierig und gespannt, wie das ausgehen wird. Und deswegen denke ich, Gott arbeitet jetzt gerade mit seinem Volk und will es da in diese Enge treiben, damit es wieder bei ihm die Hilfe sucht. Israels Ruf und Popularität in der Welt ist ja nicht der beste Ruf. Das merke ich immer, wenn ich ab und zu mal in Deutschland mit einer Israel-Fahne hier ein kleines Pin rumlaufe. Und dann wurde ich schon mal ganz böse angesprochen, besonders von Moslems. Und einmal wollte mich ein Moslem in irgendeinem Fahrstuhl, in einem Kaufhaus fast erwürgen. Das habe ich ihm getan, nur weil ich mit ihm zusammen im Fahrstuhl war. Aber ich hatte auf einmal dieses kleine Fähnchen, das hat ihn innerlich so aufgewühlt und so, ich konnte ihm in den Augen ablesen. Das dauerte nicht mehr lange. Ich war froh, dass wir gleich unten waren. Der hätte mich erwürgen können, nur weil Israel auf diesem Fähnchen war. Und daran sehen wir, Israel ist leider nicht populär in der Welt. Und man will, und der größte Teil der Welt stört sich auch nicht daran, wenn Israel nicht mehr existieren wird, müssen wir mal ehrlich sagen. Und wenn so ein Ahmadinejad vom UNO-Hauptgebäude jetzt neulich schon wieder ausruft, Israel hat kein Existenzrecht, und da regt sich die Welt am wenigsten auf. Das stört die Welt überhaupt nicht. Okay, Israel-Freunde, natürlich, die beten dagegen und beten für Israel. Das bewegt sich schon. Aber der größte Teil der Welt, dann ist eben ein Land weniger da. Und die machen sowieso immer, die schaffen immer sowieso immer nur Probleme. Und laut Umfragen ist Israel der Grund, weshalb es keinen Frieden auf der Welt gibt. Das kleine, winzige Israel ist daran schuld, dass es keinen Frieden auf der Welt gibt. Und so wird in der letzten Zeit, in den letzten Jahren immer häufiger Israels Existenzrecht besprochen, umfragt und bezweifelt, ob wir überhaupt ein Existenzrecht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das so als Deutsche verstehen könnt, wie wir uns dann so fühlen, wenn man ständig über unser Existenzrecht, wenn man darüber redet und darüber verhandelt und darüber berichtet in den Medien. Ich weiß nicht, wenn Ahmadinejad im UNO-Hauptgebäude ausgerufen hätte, die Deutschen haben kein Recht zu existieren. Das klingt ein bisschen anders als Deutschland hat kein Recht zu existieren. Die Deutschen haben kein Recht, aber das ist ja das Gleiche. Was er ausgerufen hat, ist, wir Juden haben kein Recht zu existieren. In anderen Worten, jeder kann kommen und uns umbringen. Ich war vor einiger Zeit bei einem Vortrag in Finnland, und da hat so eine Fliege mich geärgert während des Vortrages. Und ständig flog sie vor meinen Augen herum. Was machte ich? Ich habe sie zerdutscht. In diesem Moment, diese Fliege hatte kein Existenzrecht für mich. Und so ist es auch mit Israel und der Welt. Wenn Israel in den Augen der Welt, in der Meinung der Welt kein Existenzrecht mehr hat, dann ist es leicht, mal die Hand zu heben, wenn abgestimmt werden muss, sollen wir eine Armee nach Israel schicken oder nicht. Diese Abstimmung wird mal kommen, hier auch in den Bundestag. Und dann, wenn der größte Teil vom Bundestag oder von der Bevölkerung kein Existenzrecht in uns Juden sieht, dann wird leicht die Hand gehoben. Und so haben wir sehr schnell alle Nationen um Israel herum stehen, so wie es in Zacharia 12 verheißen ist und steht. Aber wollen wir mal kurz aufschlagen, mal sehen, was Gott zu unserem Existenzrecht sagt. Ich denke, darauf kommt es am meisten darauf an. Und da lesen wir was ganz, ganz Interessantes in Jeremia 31, Vers 35. Und hier steht, das habe ich glaube ich auch. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Herr der Herrscharen ist sein Name. Und jetzt kommt der Vers. Wenn diese Ordnungen jemals vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann erst soll auch der Same Israels aufhören, ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. Erst wenn Sonne, Mond und Sterne vergehen, erst dann kann es sein, dass Israel nicht mehr existieren wird. Wisst ihr, wenn die Sonne auch nur ein Grad näher an der Weltkugel dran wäre, würden wir alle verbrennen. Wenn die Sonne auch nur ein Grad weiter entfernt sein würde, würden wir alle erfrieren. Gott hat eine perfekte Ordnung geschaffen. Wenn diese Ordnung nicht mehr eingehalten wird, erst dann kann es sein, dass Israel nicht mehr existieren wird. Das ist eine ganz klipp und klare Zusage über Israels Existenzrecht. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund des Teufels, dass er ständig versucht, Israel zu vernichten, um damit zu zeigen der Welt, es gibt keinen Gott oder Gott hat nicht recht. Und so ist das eine ganz klare Zusage. Und deswegen mache ich mir keine großen Sorgen über eine Vernichtung Israels. Gott hat es ganz klar zugesagt. Jetzt habe ich eine Frage. Was hat Jesus für uns am Kreuz von Golgatha neben der Sündenvergebung noch errungen? Er hat den Teufel entwaffnet. Der Teufel wurde wortwörtlich von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren entwaffnet. Das heißt, der Teufel hat keine Macht mehr über uns. Nicht über uns als Menschen. Das heißt, wir lassen ihn zu. Wir lassen es zu. Aber wenn wir es nicht zulassen, dann hat er keine Macht über uns. Und so hat der Teufel auch keine Macht über Israel. Er wurde besiegt von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Ich erkläre das mal andersrum. Stellen wir uns vor, Hisbollah legen die Waffen nieder. In Gaza, die Terroristen hören auf, Raketen auf israelische Städte zu schießen. Ahmadinejad, wird Israel-Freund, aber sucht sich ein anderes Hobby aus, als Atombomben zu basteln gegen Israel. Super Sache, Menschen, wir würden feiern. Wir würden Party, ständig nur feiern in Israel. Aber wisst ihr was? Eigentlich ist genau das vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha geschehen. Der Teufel wurde entwaffnet. Dieser Teufel, der ständig versucht, Israel zu vernichten, hat keine Macht, Israel zu vernichten. Er kann uns Angst einjagen mit Kriegen, mit Terroranschlägen, mit Drohungen. Aber er kann letztendlich kann Israel nicht vernichten. Er versucht ja schon viele Jahre, tausende Jahre, das lesen wir in der Bibel, wie oft er es schon versucht hat, das jüdische Volk zu vernichten. Er hat es nicht geschafft, weil er hat keine Macht, Israel zu vernichten. Er kann uns nur Angst machen. Ich hatte früher in meinem Kinderzimmer hier in Düsseldorf so ein Bild hängen. Das war nicht mein Kinderzimmer, da wohnten wir alle 5 drin in diesem einen Zimmer. Und da war dieses bekannte Bild mit dem breiten Weg und dem schmalen Weg. Das kennt ihr. Der breite Weg führt natürlich in die Hölle und der schmale Weg führte in den Himmel. Und da hatte ich noch gut in Erinnerung, am Schluss von dem schmalen Weg, kurz bevor man in den Himmel kam, musste man an einen Löwen vorbei. Aber der war angekettet. Aber der war so weit angekettet, der konnte nur kurz bis vor dem schmalen Weg kommen, aber er konnte dich nicht packen. Aber er hat die Angst eingejagt. Und so genauso ist es auch mit Israel und dem Teufel, der ständig ein anderes Volk losschickt gegen Israel, um Israel zu vernichten oder einen anderen Anführer wie Ahmadinejad oder einen anderen Führer wie Hitler oder irgendjemand losschickt, um Israel zu vernichten. Die können Israel Angst machen und Angst einjagen oder vielleicht ein bisschen verletzen, aber letztendlich vernichten kann er es nicht. So wie dieser Löwe beim Vorbeigehen an dem schmalen Weg uns Angst einjagen kann, aber vernichten kann er uns nicht. Und der Teufel ist natürlich, als er merkt, Mensch, das geht nicht so einfach, er gibt nicht so leicht auf, er ging rüber zu Plan B. Und beim Teufel, Plan B bedeutet immer Verführung. Wenn der Teufel dich nicht vernichten, kaputt machen kann, dann versucht er dich zu verführen. Das kennen wir auch von der Bibel, von der Geschichte von Bileam. Als Bileam beauftragt wurde von dem König Moabs, König Balak, er sollte die Kinder Israel kurz vor dem Eingang ins gelobte Land verfluchen, damit der König es leichter hat, die Israeliten zu vernichten. Das war interessant, das war auch kurz bevor sie ins gelobte Land kamen. Und dieser Löwe war auch kurz bevor man in den Himmel kam. Kam immer noch gerade noch diese schlimme Prüfung noch. Und Bileam versuchte es mehrmals von einer Seite, so wie der Teufel mehrmals versuchte, Israel zu vernichten, von der einen Seite mit diesem Volk, dann mit diesem anderen Volk und verschiedene Arten und Weise Israel zu vernichten. So versuchte auch Bileam Israel zu verfluchen, damit König Balak Israel leichter vernichten kann. Aber er schaffte es nicht. Und das sagt er dann dem König, er kann Israel nur segnen. Er kann sie nicht verfluchen. Aber ich habe da eine Idee für dich. Und hier kommt die Verführung. Du kannst die Kinder Israel mit den hübschen Töchtern von Moabs verführen. Der Teufel, wenn er dich nicht vernichten kann, versucht er dich zu verführen. Der Teufel, wenn er Israel nicht vernichten kann, versucht er die Menschheit zu verführen gegen Israel. Und so müssen wir aufpassen, besonders wir Christen, dass wir uns nicht vom Teufel verführen lassen. Und Jesus hat uns gewarnt, in den letzten Tagen werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und das hat er nicht zu den Ungläubigen gesagt, das hat er zu seinen Jüngern, die schon an ihn glaubten, gesagt. Das heißt, diese Warnung geht an uns.
Und so müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verführen lassen. Nicht die weltlichen Menschen, die sind ja schon verführt. An die ist der Teufel ja nicht interessiert. Die sind ja schon auf seiner Seite. Sondern die, die schon an Jesus glauben. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verführen lassen. Und der Teufel hat ganz raffinierte Tricks, um dich zu verführen. Und er benutzt auch sehr viel die Medien. Und deswegen tun wir auch diesen Dienst und reisen herum. Auch für Christen, die Israel lieb haben. Die in Israel wirklich lieb haben und für Israel beten. Aber wenn du ständig in der Zeitung liest über die bösen Israelis, über die ständig Häuser in Gaza attackieren, bombardieren, ohne dass am Schluss vom Bericht dann steht, dass der Grund dafür sind die täglichen Raketen, die aus Gaza auf jüdische Städte geschossen werden. Das ist ja sehr oft. Wir hatten vor 2 Wochen das Lobhüttenfest gefeiert. Und da haben wir am zweiten Feiertag, wir feiern das eine ganze Woche, wir haben einen hohen Feiertag am Anfang, einen hohen Feiertag am Schluss. Und beim zweiten hohen Feiertag, als alle in den Laubhütten saßen, da wurden 55 Raketen auf eine jüdische Stadt geschossen von Gaza. Ich war ein paar Tage später hier in Deutschland und habe mal so mich umgefragt, wurde nicht ein einziges Mal in irgendeiner Zeitung hier erwähnt. So, da flogen mal 55 Raketen auf eine jüdische Stadt. Ein paar auf eine Schule, ein paar auf ein Haus, einen Garten. Gott sei Dank ist keiner dabei umgekommen. Aber ich denke schon, wenn eine Rakete mal auf Karlsruhe fällt, ich wünsche euch das nicht, aber ich glaube, das würde man schon in die Zeitung schreiben hier, oder? Da würde man schon was von berichten. Aber wenn mal so 55 Raketen in Israel auf eine jüdische Stadt fallen, das ist ja nicht der Rede wert. Aber als Israel dann darauf reagierte und diese Abschussrampen bombardierte mit israelischen Kampfflugzeugen, das muss natürlich in die Zeitung. Israelische Kampfflugzeuge bombardierten wieder Gaza. Das ist ein Zeitungsartikel mit Foto wert. Und so müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verführen lassen vom Teufel. Und wenn wir auch für Israel beten und Israel lieb haben, aber ständig bekommen diese negativen Medien und diese negativen Berichte. Die Zeitung, ich will nicht sagen Lügen, das sind keine Lügen, die hat das die Wahrheit berichtet. Aber im guten Fall steht dann am Schluss vom Bericht, dass täglich da Raketen aus Gaza abgeschossen wurden und das ist der Grund für den israelischen Angriff. Ein anderes Beispiel: Gestern wurde zum Beispiel ein Segelschiff versucht, nach Gaza rein wieder diese Sicherheitsblockade zu brechen, wie diese Friedensflotte und so weiter. Und israelische Soldaten kamen mit einem Schiff und haben das Schiff gekentert, gewaltlos gekentert. Das habe ich heute hier im Radio während des Autofahrens gehört, dass das Schiff, Segelschiff, gewaltlos gekentert von israelischen Soldaten wurde. Aber warum musste die liebe Dame direkt in dem gleichen Atemzug weiter sagen, aber vor 2 Jahren haben die israelischen Soldaten 9 Passagiere bei einem ähnlichen Fall umgebracht. Warum muss das erwähnt werden? Zwischen diesem Fall mit der Friedensflotte bis zu diesem Segelschiff sind vielleicht noch über 10 andere Schiffe, die es versucht haben, die Sicherheitsblockade zu brechen. Die hat Israel auch gekentert. Aber uns ging alles friedlos. Friedlich. Irgendwie dachte ich, das irgendwie habe ich aber falsch gesagt. Also es war friedlich, ohne dass jemand dabei umkam oder verletzt wurde. Aber nein, dieses eine Mal, das muss ja ein bisschen pikant sein, der Bericht. Das muss ja irgendwie wieder Israel ein bisschen negativ gemacht werden. Da muss ja ausgerechnet dieser Fall hochgehoben werden und musste sie das natürlich erwähnen. Und wenn man ständig diese Medienberichterstattung hört, die sehr einseitig ist, und nur immer die eine Seite berichtet, dann kann man auch als Israel-Freund sich irgendwann fragen, Mensch, warum bete ich ständig für diese Leute? Warum liebe ich die? Warum tröste ich sie, wie Gott mir in der Bibel das sagt, aufgibt, dass ich es tun soll? Aber wenn man jemanden nicht lieb hat, dann kann man auch für ihn nicht beten. Man muss erstmal ihn lieb haben, um für ihn zu beten oder ihn zu segnen. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch die Informationen richtig bekommt, was in Israel passiert, dass man sich nicht verführen lässt vom Teufel, der sehr oft auch die Medien gebraucht. Gestern nach dem Vortrag kam eine Frau zu mir und sie machte mir oder uns Israelis Vorwürfe, ja, wir könnten doch, nachdem wir so viel gelitten haben, in den tausenden Jahren zurück, könnten wir doch mal ein bisschen Barmherzigkeit zeigen. Den Arabern oder den Palästinensern gegenüber. Ich muss ehrlich sagen, mir kamen fast die Tränen. Ich habe so viele Kameraden, Soldaten verloren, weil sie Barmherzigkeit gezeigt haben, ein Araber. Weil sie nicht schießen wollten, weil der Araber gerade ein Baby sich von irgendeiner fremden Frau geschnappt hat, damit er sicher über die Straße laufen kann. Und so sind uns viele Terroristen entkommen, die sich einfach Frauen geschnappt haben, Kinder geschnappt haben, Babys geschnappt haben, sie getragen haben und liefen über die Straßen und sind uns entkommen. Die wussten ganz genau, dass wir da nicht schießen werden. Wie oft sind wir in Häuser reingestürzt und mussten Terroristen festnehmen und sie haben sich hinter Kindern versteckt. Saßen Kinder auf dem Sofa und die Terroristen hinterher. Und wenn wir Kinder sehen, gehen sofort die Gewehre runter. Und dann bekommen wir Vorwürfe, dass wir nicht barmherzig genug sind. Ich weiß nicht, welches Volk noch so lange gewartet hätte oder so viele Raketen geduldet hätte wie Israel, bis wir reagieren. Diese Reaktion kam, nachdem wir schon wochenlang Raketen aus Gaza abbekommen. Ich weiß nicht, wenn in Russland sowas passiert wäre. Nach ein, zwei Raketen auf irgendein Dorf, da wäre das ganze Dorf, aus dem die Raketen gekommen wären, wäre plattgewalzt würden. Entschuldigung. Aber ich sage nicht, dass alles, was Israel macht, ist richtig. Wir machen viele Fehler. Das möchte ich mal ganz klar sagen. Wir sind aus dem gleichen Material gemacht wie ihr. Wir sind nicht besser. Könnt ihr mich nachher mal anfassen. Aber es ist lange nicht so, wie das in den Medien berichtet wird. Lange nicht so. Israel ist noch ein gottloses Volk. Die Ausgießung des Heiligen Geistes steht noch voraus. Und deswegen tun wir noch viele Fehler. Ich war 3 Jahre bei der israelischen Marine auf einem Raketenschiff. Ich war bis dieses Jahr, November, muss ich noch zum Reservedienst. Ich hoffe, die rufen mich nicht ein. Dann bin ich fertig mit meinem Reservedienst. Dann habe ich meinen Dienst geleistet für mein Land. Aber bis dahin muss ich jedes Jahr noch mal 3-4 Wochen zum Reservedienst. Ich habe am 1. und 2. Libanonkrieg teilgenommen, an vielen Operationen, um Terroristen festzunehmen, an verschiedenen Orten innerhalb und außerhalb Israels. Und ich kann hier stehen als israelischer Soldat und ganz klipp und klar sagen, wir sehnen uns nach Frieden. Es gibt nichts mehr, was wir uns wünschen, als echten, wahren Frieden. Und würden wir Frieden bekommen mit den Arabern oder Palästinensern, die schon Land von uns bekommen haben, wie zum Beispiel die Gazastreifen. Da haben wir ja 21 Siedlungen geräumt. Der Gazastreifen ist heute sozusagen judenrein. Da lebt kein Jude mehr. Würden uns die Araber wenigstens dort Frieden geben, die Araber, die dort wohnen, und uns beweisen, dass die Formel Land für Frieden aufgeht, dann kann ich euch garantieren, dann hätten wir ihnen schon längst die ganzen sogenannten besetzten Gebiete Westjordanland oder biblisch genannt Judäa und Samaria abgegeben. Auch wenn wir wissen, das ist unser Land und die Bibel ist der Vertrag dafür. Aber für einen echten, wahren Frieden wären wir bereit, das Land abzugeben. So sehr sehnen wir uns nach Frieden. Aber jedes Mal, wenn wir Land abgeben oder Siedlungen räumen und wünschen uns Frieden und hoffen, dann danach gibt es Frieden, bekommen wir noch mehr Terror und noch mehr Krieg. Es sind mehr Raketen aus Gaza abgeschossen worden gegen die israelische Städte als vor 2005, bevor wir den Gazastreifen abgegeben haben. Sie haben uns bewiesen, dass es uns noch mehr Opfer bringt, als wenn wir es nicht abgeben. Und deswegen beeilen wir uns heute gar nicht mehr so sehr, Land abzugeben und erst recht nicht Siedlungen zu räumen. Aber wir wären bereit, wenn wir dann einen echten, wahren Frieden bekämen. Aber eins möchte ich klar sagen. In Judäa und Samarien sind wir Juden keine fremden Besatzer. Auch wenn die ganze Welt uns da so hinstellt, dass wir das Land besetzt haben und es den Palästinensern geklaut haben. Übrigens, wer meint, dass wenn wir diese Gebiete, das ganze Judäa und Samaria abgeben und einen palästinensischen Staat zulassen und auch rausziehen aus den jüdischen Siedlungen. Und wer meint, dass sie am nächsten Tag Frieden bekommen, der täuscht sich. Der täuscht sich. Denn die Feindschaft gegen Israel hat nicht mit 1967 begonnen, seitdem das Land erobert wurde. Und so ist Judäa und Samarien und der Rest Israels ist das Land unserer Vorväter, wo Abraham die Verheißung von Gott bekam, wo König David den Riesen Goliath besiegte, wo Jesaja die Prophetie für einen ewigen Frieden mit Gott erhielt und wo unser Herr Jesus sein Evangelium zuerst seinen Brüdern, den Juden, brachte und vieles andere noch. Dort existierte nie ein palästinensischer Staat. Keine Verdrehung der Geschichte kann die 4000 Jahre lange Verbundenheit des jüdischen Volkes zum Land Israel verleugnen. Deswegen, bei diesem Konflikt geht es nicht um die Gründung eines palästinensischen Staates, sondern es geht um die Existenz des jüdischen Staates. Darum geht es den Palästinensern, darum geht es der Welt. Sie wünschen sich nicht so sehr, endlich ihren eigenen selbstständigen Staat zu haben, so sehr sie sich wünschen, den jüdischen Staat zu vernichten. Darum geht es eigentlich. Und deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir die Bibel nicht gut kennen, dann können wir uns sehr leicht verführen lassen vom Teufel. Und wir wissen gar nicht, ohne dass wir es merken, sind wir schnell gegen Israel. Psalm 83, Vers 5 steht, komm, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israels nicht mehr gedacht werde. Wir sehen also in der Bibel, schon vor tausenden Jahren versuchten die Feinde Israels, den Namen Israel auszulöschen. Das ist der gleiche Wunsch der Feinde Israels heute. Es geht ihnen nicht um noch ein paar Siedlungen, noch ein paar Gebiete. Wie ich schon sagte, diese Feindschaft hat nicht mit 1967 begonnen, auch nicht mit der Gründung des jüdischen Staates 1948. Die existierte schon lange zuvor. Es geht ihnen, sie wollen den Namen Israel ausrotten. Und so müssen wir aufpassen, dass wir uns von den Medien nicht verführen lassen. Denn die Medien versuchen, ein Bild zu schaffen, als ob die Israelis daran schuld sind, weil sie so feste an ihren jüdischen Siedlungen heften, klammern und sie nicht losgeben wollen, die paar Siedlungen. Und dann zeigen sie immer nur diese fanatischen, paar radikalen Siedler, die dann auch Probleme machen, mit denen wir auch Probleme haben. Das sind aber nur eine Handvoll Problemmacher. Und dann ist sehr schnell Israel die Schuld in die Schuhe geschoben, weshalb es keinen Frieden zwischen Israel und den Palästinensern gibt. Aber der eigentliche Grund ist der Wunsch der Feinde Israels, den Namen Israels auszurotten. Und so, wir müssen unsere Bibel wieder neu entdecken. Als Kinder Gottes haben wir eine Aufgabe. Eine Aufgabe. Gott will uns beteiligen in seinem Heilsplan. Denn Gott hat uns Israel oder uns Juden auserwählt, nicht weil wir besser sind, nicht weil wir schöner sind, auch nicht weil er uns lieber hat. Auch nicht oder erst recht nicht, weil wir es verdient haben. Was uns zum auserwählten Volk Gottes macht, ist nicht mehr als er brauchte ein Werkzeug. Und Gott hat sich ein Werkzeug auserwählt. Von dem ganzen Werkzeugkasten, gerade diesen kleinen krummen Schraubenzieher Israel hat er sich auserwählt. Und gesagt, mit diesem krummen Schraubenzieher Israel werde ich die ganze Welt erreichen und erlösen. Den werde ich dafür gebrauchen. Ja, krumm sage ich absichtlich, weil Gott nennt uns in der Bibel, du Würmlein Jakob. Das ist eine Beleidigung. Nenn mal einen Israeli in Israel, du Würmlein. Dann kannst du aber in Deckung gehen. Das ist eine Beleidigung für uns. Aber Gott hat sich dieses kleine Würmlein Jakob ausgesucht und gesagt, mit denen werde ich meinen Heilsplan in Erfüllung bringen. Und so hat er Israel gebraucht, das jüdische Volk, erst für sein Wort, die Bibel. Das sind ja alles Geschichten vom jüdischen Volk. Unser Herr und Heiland Jesus Christus ist und war ein Jude. Hätte er nicht sein können, hätte irgendein Volk es doch geschafft, das jüdische Volk zu vernichten. Dann würde Gottes Wort ja nicht in Erfüllung gehen, so wie Gott es verheißen hat. Und so hat Gott all die Jahre Israel verschont und beschützt, damit sein Heilsplan in Erfüllung geht. Und genau deswegen hat der Teufel ständig versucht, dieses Israel, dieses Werkzeug zu vernichten, damit Gottes Heilsplan nicht in Erfüllung geht. Hier seht ihr, das ist der eigentliche Kern dieser Feindschaft gegen Israel. Es ist, der Teufel versucht ständig, den Heilsplan Gottes kaputt zu machen. Darum geht es eigentlich. Und so hat Gott uns auserwählt als sein Werkzeug. Und von dem Moment an, wo ihr euer Leben auch Jesus übergeben habt, seid ihr auch mit auserwählt worden von Gott. Ihr habt nicht Gott, ihr habt nicht Jesus gewählt. Jesus hat euch gewählt. Weil er brauchte auch ein geistliches Werkzeug. Und genauso wie er das jüdische Volk gebraucht als Werkzeug, möchte er euch und kann euch auch gebrauchen als ein Werkzeug. Ein Werkzeug ist dafür da, damit man es braucht. Deswegen lasst euch gebrauchen vom Herrn. Dürften leider nicht meinen, so wie wir es gerne tun, ja, so jetzt glaube ich an Jesus und jetzt bin ich getauft und irgendwann kommt der Herr wieder und dann komme ich in den Himmel. Stimmt, kommt ihr. Aber damit ist nicht alles erledigt, so dass ich mich auf den Sessel zurücklehne und schaue mir das alles so auf meinen schönen flachen Bildschirm an, wie Gott seinen Heilsplan weiterführen wird. Er möchte, dass ihr daran teilnehmt, an seinem Heilsplan. Und so wie das jüdische Volk auserwählt hat als sein Werkzeug, hat er euch mit auserwählt als sein Werkzeug. Während wir uns in Israel abstrampeln mit Raketen, mit Panzern und verteidigen uns gegen die physischen, materiellen Angriffe des Feindes. Ihr wisst ja, in der Bibel steht, dass wo es einen physischen Kampf gibt, da gibt es auch einen geistlichen, unsichtbaren Kampf. Gegen den hat Israel aber keine Abwehrwaffen, denn Israel ist heute geistlich noch tot. Das jüdische Volk ist ein gottloses Volk, müssen wir zugeben. Die meisten sind säkulare, sind weltliche Juden, die Gott ungehorsam sind. Und auch die orthodoxen Juden, die sehen nur so fromm aus. Die sind nicht gottesfürchtig, die sind rabbinerfürchtig. Die fürchten mehr ihren Rabbiner als Gott. So ist Israel heute ein gottloses Volk. Und deswegen die Ausgießung des Heiligen Geistes steht noch voraus. Das lesen wir fast in allen Propheten, dass die bald kommen wird. Und deswegen Israel ist noch ein gottloses, geistlich totes Volk. Trotzdem hat Gott es nicht verstoßen. Es ist weiterhin sein auserwähltes Volk. Auch wenn wir als Kinder Gottes mal Phasen haben, mal Zeiten haben, wo wir Gott ungehorsam sind, verstoßt er uns nicht sofort. Und auch wenn Israel mal eine Zeit lang ungehorsam Gott gegenüber ist, hat er es nicht verstoßen. Das physische Israel, das jüdische Volk ist weiterhin sein auserwähltes Volk. Aber ihr als hinzugekommenen Christen aus den Heiden, in Gottes Augen sind wir eine Einheit, sind wir ein Volk. Von Gott betrachtet gehören wir zusammen. Ob ihr es wollt oder nicht. Wir gehören zusammen. Während wir uns abstrampeln und verteidigen uns mit unseren materiellen Waffen, werden wir auch angegriffen von den bösen Dämonen und des teuflischen Angriff gegen Israel. Gegen diese Angriffe haben wir keine Abwehrwaffen, weil Israel noch geistlich tot ist. Und deswegen hat Gott sich ein geistliches Volk auserwählt, das seid ihr. Dass ihr an der Seite Israels den geistlichen Kampf übernimmt. Und das ist so wichtig. So wichtig, das ist lebensnotwendig für uns. Ohne eure Gebete können wir einpacken. Wir sind gerade mal 6 Millionen Juden in Israel, umzingelt von über 300 Millionen Arabern. Glaubt mir, da hilft doch die beste Luftwaffe nicht. Wenn ihr nicht den geistlichen Kampf übernehmt und für Israel betet. Wisst ihr, ihr kennt das Bild von Paulus in Römer 11, wo er diesen Olivenbaum beschreibt, wo das jüdische Volk die Wurzeln und der Stamm ist und die aus den Nationen hinzugekommenen Christen sind die eingepufften Zweige, das seid ihr. Das hat er sich nicht nur so einfach ausgedacht, dieses Bild, sondern diese hineingepufften Zweige haben eine ganz wichtige Aufgabe. Und zwar, wenn ihr schon mal in Israel wart, dann wart ihr bestimmt auch in Jerusalem, im Garten Gethsemane. Dort stehen heute noch 8 solche alten Olivenbäume. Die sollen angeblich 2000 Jahre alt sein, noch aus der Zeit Jesu stammen. Ja, wir übertreiben gerne, vielleicht 1500. Aber es ist auch ganz schöne Menge. Viele Jahre für einen Baum. Das bestimmt, so alt sind sie bestimmt. Die Stämme sind manchmal 2 bis 2,5 Meter breit. Und was diesen Olivenbaum all diese tausenden Jahre am Leben erhalten hat, waren die ständig hineingepfropften jungen Zweige. Die haben dafür gesorgt, dass dieser Baum so viele Jahre aushält. Würde man nicht ständig jedes Mal neue, frische Zweige hineinpflanzen, würde der Baum aussterben. Und so haben die eine wichtige Aufgabe, diesen Stamm, diesen Baum am Leben zu erhalten. Und so ihr als Christen, die hineingepfropften Zweige seid, habt eine Aufgabe, das jüdische Volk am Leben zu erhalten. Ohne eure Gebete können wir einpacken. 6 Millionen gegenüber von 300 Millionen Arabern. Da brauchen wir eure Gebete. Und das ist so wichtig, gerade jetzt in den letzten Tagen, in denen wir uns befinden, dass Christen für Israel beten. Denn umso näher die Wiederkunft Jesu herantritt, umso mehr versucht der Teufel, tobt der Teufel herum, um Israel schnell noch kaputt zu machen oder zu vernichten, um Gottes Heilsplan kaputt zu machen. Und so haben wir eine ganz wichtige Aufgabe. Und jetzt werde ich natürlich oft gefragt, ja, wie soll ich denn jetzt kämpfen an der Seite Israel? Wie sieht denn mein geistlicher Kampf aus? Ganz einfach, da lesen wir etwas in Jesaja 62, Vers 6 und 7. Dort steht, O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nimmerstelle schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt. Gönnt euch keine Ruhe. Und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem herstellt und bis er es zu einem Ruhm auf Erden setzt. Hier haben wir den Schlüssel, wie wir für Israel den geistlichen Kampf übernehmen sollen. Gott hat Wächter auf die Mauern Jerusalems bestellt. Und wir sollen Gott daran erinnern. Nicht, weil Gott ein kleines Gedächtnis hat. Aber wie machen wir das? Ganz einfach. Jedes Mal, wenn Israel angegriffen wird mit einem Terroranschlag oder mit einem Krieg, dann greifen wir zum Wort Gottes und erinnern Gott daran, was Gott mit Israel verheißen hat. Und sagen im Gebet, das ist Proklamation, das können wir auch ruhig laut vorlesen. Und Gott daran erinnern und sagen, Gott, du hast doch verheißen, wie eine feurige Mauer um dein Volk herum zu sein. So möchte ich, dass wir Gott daran erinnern. Wenn die ganze Welt wieder gegen den Siedlungsbau schimpft oder verurteilt, oder uns wieder verbietet, wie vor 2 Jahren, dort Häuser zu bauen. Dann greifen wir zum Wort Gottes und dann erinnern wir Gott daran, dass er verheißen hat. Dann sagen wir Gott, du hast doch verheißen, dass du dein Volk zurückführen wirst in deine Heimat, in ihre Heimat. Und dass sie dann erneut die Städte wieder neu aufbauen werden und in den Häusern wohnen werden und siedeln werden. In der Bibel ist das gar nicht so ein böses Wort wie in den Medien. Und Gott möchte, dass wir ihn daran erinnern. Und in der Bibel steht sogar, dass wir in diesen Häusern für ewig wohnen werden. Das sind Gottes Verheißungen. Aber er möchte uns an seinem Heilsplan beteiligen. Denkt dran, wir sind Werkzeuge in Gottes Händen. Und so möchte er euch beteiligen und meint nie, ihr seid zu alt oder zu jung dafür. Zu wichtig oder zu unwichtig. Um für Israel zu beten und den geistlichen Kampf an der Seite Israels zu übernehmen. Das ist so lebensnotwendig heute für Israel. Sonst würden wir aussterben. So wie diese frischen Oliven, die Zweige, die hineingepfropft wurden, damit der Stamm all die Jahre am Leben bleibt. Und so haben wir eine ganz wichtige Aufgabe für Israel zu beten. Und deswegen hat die christliche Botschaft auch so eine Jesaja 62 Initiative gestartet. Und dazu möchte ich ermutigen auch, daran teilzunehmen. Mehr könnt ihr darüber auch auf unserer Webseite erfahren, wie wichtig es ist, für Israel zu beten, wann, dass wir auch gemeinsam als Gemeinden an den gleichen Tagen zusammen für Israel beten, damit wir endlich unser geistliches Schwert in die Hand nehmen, an der Seite Israel zu kämpfen. Im Epheserbrief lesen wir, dass das Wort Gottes, das ist unser geistliches Schwert. Und deswegen möchte Gott, dass wir ihn auch daran erinnern, was er in seinem Wort verheißen hat. Und das ist Proklamation. Und wir sehen, wie das wirkt in Israel. Jedes Gebet wirkt in Israel. Ich habe schon oft gehört von Leuten, die wurden zum Beispiel in der Nacht aufgewacht und sollten für Israel beten. Oder nach einem anderen Gebetsabend für Israel. Und am nächsten Morgen lasen sie in der Zeitung, dass in Israel ein Terrorist geschnappt wurde, kurz bevor er auf den Knopf gedrückt hat und einen ganzen jüdischen Bus in die Luft gesprengt hat. Es ist so wichtig, gerade jetzt in diesen Tagen für Israel zu beten. Und deswegen tun wir auch diesen Dienst von der christlichen Botschaft. Und jetzt komme ich auch zum Schluss. Und der Auftrag der christlichen Botschaft lautet auch, tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Wisst ihr, das jüdische Volk in Israel, für die ist Jesus ein Verfolger. Erst recht kein Erlöser. Für die Juden in Israel ist Jesus derjenige, der sie 2000 Jahre lang verfolgt hat, versucht zu vernichten hat, versucht oder auch zum Teil auch vergast hat. Das ist derjenige, der, und dann kann man ihnen nicht sagen, weißt du, dieser Jesus, der dich 2000 Jahre lang verfolgt hat, der hat dich auch lieb. Das nimmt uns keiner ab. Ja, deswegen muss er erstmal diese Liebe erfahren von einem Christen, der ihn wirklich lieb haben kann. Und deswegen macht doch die christliche Botschaft diesen Dienst. Um, das ist unsere Hauptaufgabe, dem jüdischen Volk christliche Liebe zu erweisen. Damit sie erstmal erkennen, dass von einem Christen, sprich von Jesus, überhaupt Liebe kommen kann. Und ihr werdet staunen, wie erschrocken die Juden sind, wenn wir ihnen erzählen, dass diese Hilfe oder diese Hilfe, wie auch immer wir ihnen helfen, das könnt ihr in dem Blatt, in dem Wort aus Jerusalem, was wir hinten ausgelegt haben, könnt ihr nachher kostenlos mitnehmen, könnt ihr darin lesen, wie sie erschrecken jedes Mal, wenn sie erfahren, Mensch, dass diese Hilfe kommt von Christen. Da sind die paff, können es kaum glauben. Wir haben vor einiger Zeit ein Heim für Holocaust-Überlebende geöffnet in Haifa. Und dort haben wir zum Renovieren, dort werden über 100 Holocaust-Überlebende Juden gepflegt und versorgt. Und das hat die christliche Botschaft aufgebaut. Und so haben wir auch Handwerker aus Deutschland geholt, damit sie das Haus dort, das große Heim dort renovieren und streichen. Und einer dieser Holocaust-Überlebenden, Moshe heißt er, der da einmal drin wohnen sollte, stand daneben und hat sich diese Handwerker angesehen, wie sie am Arbeiten waren. Und auf einmal kamen ihm die Tränen. Und als wir sahen, dass er weinte, kamen wir auf ihn zu und fragten ihn, was ist los, warum weinst du? Dann zeigte er uns erstmal seine eintätowierte Nummer von dem KZ. Und dann sagte er uns, ich habe mir geschworen, seit dem Holocaust nie wieder ein deutsches Wort in meinen Mund zu nehmen. Aber als ich diese Handwerker sah aus Deutschland, diese Christen, dass sie auf ihren Arbeitsurlaub verzichtet haben und dann nach Israel gekommen sind, auf eigene Kosten, um mir hier das Heim zu renovieren und schön zu machen, damit ich meine letzten Jahre in einer schönen Umgebung verbringen kann. Solch eine Liebe habe ich noch nie gesehen. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich davon berichte. Das sind so gewaltige Momente. Und da und dann sagt er uns, da habe ich mich entschlossen, diesen Schwur zu brechen. Und das sagt er uns auf Deutsch. In seinem Herzen ist etwas zerbrochen. Diese 2000 Jahre hoch aufgebaute Mauerfeindschaft von seitens Christens gegen die Juden ist mit einem Handwerker, mit einer kleinen Tat von Liebe zerbrochen. Liebe zerbricht Mauern. Und deswegen, das ist unsere Aufgabe als Christen, ihnen Liebe zu erweisen, Liebe zu bringen. Und glaubt mir, da reicht nicht mal eine Postkarte mal rüber. Hallo. Das reicht nicht. Sie müssen Liebe erleben. Und natürlich das Beste ist, wenn ihr rüberkommt nach Israel reist. Und es gibt viele Reiseangebote. Ich weiß nicht, wir haben Prospekte von verschiedenen Reisen auch ausgelegt. Hinten könnt ihr euch mal ansehen. Meldet euch mal für die nächste Reise nach Israel an. Das ist der beste Trost. Wenn die Juden sehen, Mensch, die kommen noch zu uns. Da braucht man nicht groß sagen, wir haben euch lieb. Das ist beweist euer Kommen selbst. Ich sehe das jedes Mal, zu uns nach Maaleh Adumim in unsere jüdische Stadt kommen sehr viele Reisegruppen auch. Und dann mache ich ihnen eine kleine Rundführung und erkläre ihnen die ganze Situation dort. Und ich sehe, wie die Kinder auf der Straße, die winken ihnen ständig zu und sie freuen sich, wenn sie auf einmal Touristen sehen. Ein Touristenbus. Weil wer interessiert sich schon für Israel oder für eine jüdische Siedlung, die so verpönt und so ausgeschimpft wird von der ganzen Welt? Und hier kommen auf einmal Touristen und schauen sich eine jüdische Siedlung an. Und das erfreut die Kinder und die Leute auf der Straße, wenn sie Touristen sehen. Das kann man ihnen an den Gesichtern ablesen, wie das ermutigt. Und deswegen, der beste Trost ist natürlich, direkt rüberzukommen. Aber das ist die Aufgabe der christlichen Botschaft, Liebe zu erweisen an dem jüdischen Volk. Das ist auch der effektivste, ich sage nicht der beste und der richtigste, aber der effektivste Weg, den Juden in Israel zu missionieren zu Jesus. Weil jedes Mal, wenn du ihnen ein Traktat gibst oder sofort mit der Bibel oder mit dem Kreuz oder mit Jesus ankommst, dann bauen sie noch eine höhere Mauer auf. Also sie müssen erstmal feststellen, dass ein Christ, sprich Jesus, sie lieb haben kann. Dann ist der nächste Schritt zu Jesus hautnah. Dann kommen die Fragen von sich selbst. Und dann kann man richtig loslegen. Aber vorher werden sie das nie tun. Und deswegen haben wir auch hier bei der christlichen Botschaft diesen wichtigen Dienst. Und gerade jetzt in den Endzeittagen ist das so wichtig. Denn zwei Verse nach dem Vers tröstet mein Volk in Jesaja 40, Vers 3 steht nämlich, bereitet unserem Herrn den Weg. Mit diesem christlichen Trost und Liebe werdet ihr zu Wegbereiter für unseren Herrn Jesus zurück zu seinem Volk. Denn ihr macht es möglich, für ein jüdisches Köpfchen zu verstehen, dass von einem Christen, sprich von Jesus, Liebe kommen kann. Dass diese Liebe und dieser Trost räumt große und kleine Steine raus aus dem Weg. Und bahnen den Weg frei für unseren Herrn Jesus zurück zu seinem Volk. Und deswegen, es gibt noch viele Juden in Israel, die noch nie einen liebenden Christen erlebt haben. Die sich das noch nicht vorstellen können, dass es solche Menschen, solche Christen überhaupt gibt, die Juden lieb haben können. Das ist für die meisten noch eine Entdeckung. Das heißt, wir haben noch viel Arbeit zu tun, aber die Zeit ist kurz, denn Jesus steht vor der Tür, er kommt bald wieder. Deswegen müssen wir uns ranhalten. Und deswegen tun wir auch diesen Dienst. Und wir haben auch diese Adressenkarten ausgelegt auf den Stühlen. Sonst haben wir hinten am Tisch noch welche. Und ich möchte euch bitten, diese doch auszufüllen und mir nachher auf den Informationstisch ausgefüllt mitzugeben. Und dann können wir euch auch unser Wort aus Jerusalem viermal im Jahr zuschicken und nächstes Mal auch einladen, wenn wir hier Veranstaltungen haben. Und dann wisst ihr auch, wofür ihr zu beten habt und wie und was in Israel dort abläuft. Und nachdem ihr das ausgefüllt habt, geht ihr, wenn ihr nach Hause geht, dann geht ihr zu Hause schnell in den Computer, bevor ihr ins Bett geht, und dann auf unsere Webseite, und dann könnt ihr eventuell auch noch ein iPad gewinnen. Das wäre doch was. Aber zuvor müsst ihr mir diese ausgefüllten Adressenlisten geben und zu Hause, ich weiß, was du gesagt hast, aber erst füllt ihr das aus, dann geht ihr zu Hause auf die Webseite und dann könnt ihr diesen iPad vielleicht gewinnen. Aber auf alle Fälle, was uns wichtig ist, damit wir unser Freundeskreis wächst und größer wird, damit unsere Stimme noch lauter und stärker wird in Israel, bis alle Juden in Israel erfahren, dass es Christen gibt, sprich Jesus, der sie lieb hat und der auch für sie gestorben ist. Und das ist unsere Aufgabe in Israel als christliche Botschaft, aber auch eure als Christen hineingepfropfte Zweige. So haben wir zwei wichtige Aufgaben. Einmal als Wegbereiter für unseren Herrn Jesus, zweitens als geistliche Kämpfer an der Seite Israels. Amen. Amen. Gottes Segen.